Wir können gleich mit dem Lied anknüpfen. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Ist das laut genug so? Ja? Ich lieb dich, Herr. Wenn in diesem Erdenleben ein Jüngling, ein Mädchen zu lieben anfängt, was gehört dazu? Er möchte sie, oder sie ihn natürlich auch, aber er möchte sie näher kennenlernen. Näher kennenlernen. Was macht die denn so? Wo lebt die denn? Was ist denn so ihr Umfeld, in dem sie vorkommt? Wo kann ich sie denn noch mal treffen? Und so weiter und so weiter. Ich lieb dich. Die Liebe, im Alten Testament heißt das ja, und Abraham erkannte sein Weib. Lieben und erkennen sind da zwei Dinge, die zusammengehören. Liebe und erkennen. Und damit haben wir es zu tun. Und auch noch mit einer gärtnerischen Sache. Wir mussten jetzt im Spätsommer, Frühherbst und Herbst mal wieder unsere Sträucher beschneiden. Die waren so gewachsen. Ja. Manche Sträucher, die wachsen nur so viel, aber manche Sträucher wachsen noch so viel. Übrigens auch frisch gepflanzte Bäume, ob Eiche oder sowas, die wachsen gar nicht so langsam, die wachsen ziemlich schnell in der Umgebung, in der das für sie möglich ist. Und dann kommen wir auch noch aufs Klima zu sprechen. Und wenn es dann so ganz, ganz trocken wird, wie das ja dieses Jahr war, dann ist das mit dem Wachsen nicht so. Da wird plötzlich langsamer gewachsen bei den Pflanzen. Und das ist das Tolle, das Lebenskluge, auch bei den Pflanzen. Die stellen sich auf die Verhältnisse ein. Das ist eine gute Sache und damit sind wir eigentlich beim Thema. Unser Thema hat was mit dem Wachstum zu tun. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Wer bist du, Herr, heißt es da bei dem blinden Mann. Da sagt der Blinde, wer bist du, Herr? Und die Liebe, die freut sich bei dem Ausdruck, Jesus liebt mich. Vielleicht der Anfang, Jesus liebt mich. Aber irgendwann stellt sich dann auch die Frage, wer liebt mich denn da? Wer ist das denn? Und das fragt dann auch der Blindgeborene, nachdem er geheilt worden ist, wer bist du denn? Und der Paulus sagt das. Der Paulus bei seiner Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Da war dann auch gleich die Wahrheit im Spiel. Und um Wachstum und um diese Frage, wer bist du, soll es uns heute gehen. Dazu lesen wir am Anfang die Bibel, weil ich immer der Überzeugung, der festen Überzeugung bin, das ist das Fundament, auf dem wir hier stehen, geistlich gesehen. Stehen auf diesem Fundament. Und deswegen wollen wir die Stellen vorlesen, die hier die Grundlage bilden für das, was mir auf dem Herzen liegt. Das liegt mir wirklich auch auf dem Herzen. Und zwar Epheser 4, Vers 12, da heißt es, es geht mitten im Satz los, ja, ich kann natürlich etwas, aber der Vers 11 hat mit dem, was wir haben wollen, hier nichts zu tun. Zur Ausrüstung andere Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Noch ein Stück, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und aus dem Thessalonicher Brief noch eine Stelle. 1. Thessalonicher 5. Erste Thessalonicher 5, Vers 11, da steht, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Noch ein Stückchen weiter. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und so weiter. Dann aber, wie ihr auch tut, das wollen wir es dabei lassen. Bei dieser Frage, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Da steht nicht, dass wir in die Schule gehen müssen bei einem Lehrer, sondern dieses erbaut einander, das ist so wichtig. Einer den anderen. Wir können alle voneinander lernen. Das taten die Thessalonicher auch. Erbauten sich gegenseitig und sind in Frieden. Sie sollten natürlich auch die erkennen, Brüder, dass ihr die erkennet, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, auf dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Und seid in Frieden untereinander. Das gehört auch noch dazu. Es gibt also durchaus Leute, die arbeiten mehr als andere in einer Gemeinde. Und das heißt nicht, dass wir sie auf ein Tablett stellen sollen, aber wir sollen sie in Liebe achten und wenn sie uns auch mal was sagen, was uns nicht passt, dann sollen wir das ruhig akzeptieren. Dass er sie über die Maßen liebet, um ihres Werkes willen. Und das ist manchmal in der heutigen Zeit eine schwierige Sache, dass manche Brüder, die sich vielleicht aufreiben im Werke des Herrn, doch immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass sie doch nicht so wertgeschätzt hätten, wie sie zu ihrer eigenen Ermutigung auch schon mal brauchen. Es ist schon mal so. Sollten wir uns alle anmerken. Und dann das Wort erbauen. Das haben wir ja auch schon gelernt. Damit habe ich auch schlechte Erfahrungen gemacht als Kind. Wir hatten immer viel Besuch und wenn wir dann mittags, sonntags, mittags nach Hause aus der Versammlung kamen in Bernhausen und dann wurde gekocht, hin und her gelaufen, die Mutter von der Bärbel, die musste das Kochen dann schon tun. Ich war vielleicht so 12, 13, 14 Jahre, ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Und wie war denn Ja, es war sehr erbaulich, sagten dann manche Schwestern. Es war sehr erbaulich. Und da habe ich als Kind schon gemerkt, irgendwie, das hört sich gar nicht, das hört sich so süßlich an. So, es war sehr erbaulich. Die Stunde war doch eine erbauliche Stunde. Aber das ist mit dem Wort eigentlich gar nicht gemeint. Erbaulich, so was Süßliches. Ich habe ja selber mein Haus verklinkert. Und da Stein auf Stein zu setzen, das ist eine Knochenarbeit. Ich weiß nicht, wie lange ich da gebraucht habe. Im Laufe, das war meines, da bin ich nicht immer nach Mallorca gefahren, sondern wir sind schön zu Hause geblieben. Es war übrigens auch mal, das war auch ein Sommer, der so heiß war wie dieser Sommer. Dann bin ich extra früh aufgestanden, weil man in der Mittagshitze gar nicht arbeiten konnte und habe Stein auf Stein gelegt. Mein Bruder Reinhold hat mir noch geholfen, dafür war ich sehr, sehr dankbar. Und dann um die Mittagszeit hörte ich auf und dann ging ich mit dem kleinen Christian, der war so groß, ging wir zu Fuß ins Schwimmbad nach Bilstein. Und meine Frau, die kam mit dem Gesinchen nach, das musste schlafen, das war nämlich noch erst so groß, ein halbes Jahr alt. Die kriegte dann das Auto, dann haben wir uns getroffen. Da kommen noch Leute, vielleicht kann man denen noch Plätze anweisen. Wäre ja ganz gut. Ich meine, drei Mann wären es gewesen, da um die Ecke. Ja, kannst ja mal gucken. Erbauen. Und das ist für uns aber, bei all diesen Erinnerungen, die ich habe, müssen wir uns das mal im Wortsinn klar machen. Das heißt, aufbauen. Aufbauen, das geht von unten nach oben. Wenn wir errettet worden sind, dann sind wir nicht fertig. Alles tipptopp bis oben hin. Sondern wir dürfen uns freuen, dass wir sagen, ich bin errettet, ich habe Leben aus Gott. Ich bin bekehrt, wurden wir als Kinder sagen. Ich bin errettet. Aber wenn es dabei bleibt, dann bleiben wir sozusagen bei der ersten Mauerreihe. Bei der ersten Mauerreihe. Als ich da in Bernau in die Sonntagsschule ging, da mussten wir alle immer einen Spruch aufsagen. Und das waren ja noch alte Zeiten, da mussten wir beim Spruch aufsagen, standen wir auf, ratsch aus der Bank hoch. Und dann sagten wir einen Spruch, Junge, ich hatte oft vergessen zu lernen und das war dann schon so eine Sache. Und einer von meinen Sonntagsschülergenossen, der sagte immer, sie stehe vor der Tür und klopfe an. Bums, da saß er wieder. Solange ich mit dem in die Sonntagsschule gegangen bin, hat er keinen anderen Spruch gesagt. Da wisst ihr, was ich meine, ob der überhaupt in oft, dass er wusste, dass das in Offenbarung steht, in einem der Sendschreiben. Ich wage es zu bezweifeln. Sie steht vor uns, Tür, klopft an, bums, saß er wieder. Das ist das Gegenteil von Erbauung. Und es gibt viele, viele Stellen von den Säuglingen, die nach der Muttermilch rufen, weil sie wachsen wollen. Das ist das Bemerkenswerte. Weil sie wachsen sollen. Spirituelle Erbauung nennt man das, wenn man das etwas höflicher ausdrücken will. Das heißt, der Herr möchte, dass wir in den Zug, den er bereitstellt, einsteigen, aber er möchte, dass wir uns in Richtung auf ihn zu bewegen sollen. Und das ist ein Prozess. Das ist jetzt ein Prozess, nicht im Gericht, sondern ein Vorgang in unserem Leben. Wir sollen damit anfangen zu wachsen. Und gerade in den ersten Jahren ist das ungeheuer wichtig, so wie bei den Pflanzen. Stell das immer wieder fest, eine Dorne ist zwar, aber die wachsen auch geistlicherweise. Ich habe dieses Jahr mal eine Dorne als Unkraut aus den Sträuchern geschnitten. Die ist sage und schreibe in den ersten 3 Monaten dieses Jahres, das war das, die Hauptwachstumszeit, 5 Meter lang geworden, von 0 auf 5 Meter. Bäume wachsen auch, die Esche, die wächst auch in einem Jahr 1 Meter hoch. Und selbst die Eichen, von denen immer gesagt, die wachsen sehr langsam, die wachsen gar nicht so lang. Und ein wiedergeborener Christ, wenn er eine normale Entwicklung hat, wächst auch schnell. Also wenn der nach der Errettung überhaupt gar nicht erst anfängt, in der Bibel zu lesen, das ist schlecht. Denn das ist das Fundament. Das Fundament muss stark sein. Und was wir darauf bauen, da bezieht sich der Paulus ja auch mal drauf, das steht in unserer Verantwortung. Bauen wir darauf Stroh, Gold, kostbare Steine und so weiter. Das ist für uns ebenfalls äußerst wichtig. Warum ist das so wichtig? Denn indem wir ihn, die Person unseres Erlösers, besser kennenlernen, verfestigt sich das Fundament und das brauchen wir. Das brauchen wir. Es gibt gerade auch in der heutigen Zeit vieles, was das Fundament festlegt. Ich möchte nur mal nur auf die Massenmedien auch mal wieder hinweisen, wo die Mehrzahl der Journalisten und so weiter sind doch alles gottlose Menschen. Ja? Und wenn wir uns deren Einfluss nicht in irgendeiner Weise entziehen oder sie da einen festen Standpunkt haben, können wir sehr schnell in Schwierigkeiten geraten. Deswegen ist das sehr wichtig. Auch wenn es darum geht, das habe ich ja das letzte Mal schon darauf hingewiesen, dass man uns dann weismachen will, die Würde des Menschen ist unantastbar, dass das ein Produkt der Aufklärung ist. Das ist wirklich so richtig falsch ist das. Die Würde des Menschen, der Mensch hat deshalb eine Würde, weil er Gottes Geschöpf ist. Weil er von Gott geschaffen ist und seinen Geist bekommen hat. Nachzulesen, 1. Mose 1, 2 und 3 und dann wissen wir Bescheid darüber. Das sind solche Dinge und die können sich dann wie bei Löschpapier in unser Leben so hineinsaugen, dass wir plötzlich Mentalitäten haben in unserem Kopf, die mit dem Wort Gottes nichts zu tun haben und in jedem Falle uns irgendwann mal Schwierigkeiten verbringen können. Und wir müssen uns alle fragen, wächst dein Leben? Und deswegen, das habe ich eben den jungen Leuten da hinten schon so mal so ein bisschen gesagt, eben, ich sage, ihr solltet immer die Bibel dabei haben. Ja? Und ich muss mal wirklich die Karin ausdrücklich loben. Vom ersten Moment, wo sie hier die Zusammenkünfte besucht hat, hat sie immer die Bibel dabei. Das ist schön. Warum soll man nicht mal auch einen loben? Das finde ich wirklich sehr gut. Das ist auch verantwortungsvoll. Also wer die Bibel nicht kennt, wem die Bibel verstaubt, verschimmelt, irgendwo in einem Regal, an dessen Leben muss man ein großes Fragezeichen machen. Das Bibellesen ist sehr wichtig. Das kann ich auch sagen. Ich bin ja nun pensioniert und habe Zeit. Aber einmal original die Bibel lesen, jeden Abend 10 Verse. Da kommt man weit mit. Denn so ein Jahr, das sind 365 Tage. Das wären also, wenn ich jeden Tag 10 Verse gelesen hätte, wären das dann 3650 Verse. Immerhin eine ganze Menge. Es kommen noch andere Dinge hinzu, es gibt gute Kalender und ganz wichtig ist es, um sein eigenes Leben zu fundamentieren, ist es, dass wir auf diesem Fundament der Bibel stehen und dass wir manche Dinge auswendig lernen. Das wurde ja zwischendurch mal richtig schlecht geredet, sowohl in den Schulen. Heute fangen die Leute wieder an in den Schulen, Gedichte auswendig zu lernen. Ich finde das schön, dass wieder Gedichte auswendig lernen. Ich habe ja immer gegen den Strich unterrichtet, gegen den Trend. Bei mir mussten meistens in der Klasse 8 bis 9 Schiller die Bürgschaft lernen, 13 Strophen. Ich habe aber immer mitgelernt. Das ist sehr wichtig. Und bin in einem Elternhaus ohne Vater groß geworden, aber mit Mutter und Tante, die konnten unheimlich viele Gedichte auswendig. Auch der Tante Anna konnte viele Gedichte auswendig lernen. Und wir haben auch viel gesungen. Das ist nämlich auch eine weitere Sache. Wenn ihr lieben Leute zu Hause Kinder habt, mit denen zu singen. Wir haben da mal ein ganz wunderbares Erlebnis in einem ganz unangenehmen Rahmen gehabt, als wir die Gesine zum Studium nach Aachen brachten. Da war das alles schiefgelaufen mit dem Transporter und so weiter. Und ich musste mit einem großen Auto fahren, so einen extra langen Sprinter. Mit einem Riesenauto war ich noch nie gefahren. Und ich kannte die Straße, wo die Gesine wohnte. Das war die Jakobsstraße in Aachen. Der Philipp wird sie kennen. Eine ziemlich schmale Straße. Da kommt man am besten über den Ring, fährt man den Ring da von der Trumpfschokolade, wie heißt der noch da, der Ring, und fährt dann links ab. Ich denke, wie kommst du in diese Sache rein? Wie kommst du da rein? Und findest du überhaupt einen Parkplatz? Wenn da ein Auto stand, da war schon Einbahnverkehr. So eng war das. Also ich war wirklich mit den Nerven fertig. Dann haben wir auf der Hinfahrt so um Düren herum. Da haben wir dann gesungen, solange mein Jesus lebt. Mit dreimal, Thea, Gesine und ich, haben wir gesungen. Das hat uns aufgebaut. Und wir haben auch mit den Kindern, mit den Enkeln, die da noch nicht Mode waren, gesungen, als wir die Enkel mitbrachten. Und der Wolfram rang mit dem Tod in Innsbruck. Da hat er praktisch das Genick gebrochen. Da haben mich, also ich 11 Stunden hat die Fahrt gedauert, ich war wirklich völlig fertig mit den Nerven, haben die Kinder gesungen, die Lieder, die sie in der Sonntagsschule gelernt haben. Das sind Schätze, die wir häufig verachten und die ganz wichtig werden können. Was denkt ihr, wie viele Geschwister in größter Not, auf der Flucht, im Gefängnis oder wie wir das ja heute auch gehört haben vom Helmer, haben sich innerlich an diesen Liedern doch auch festgehalten. Ja, und dann kamen wir übrigens mit dem Riesenauto, das war übrigens nur halb voll, wir hatten gar nicht so viel, in die Jakobstraße gefahren. Und was war? Die Jakobstraße war frei von parkenden Autos, direkt vor dem Haus, in dem Gesine ihr Zimmer hatte. Das war eine Gebetserhörung, ne? Gott kann oft sehr praktisch denken. Er hat gesagt, wir müssen doch denen da einen vernünftigen Parkplatz besorgen und hat dafür gesorgt. Mindestens 3 Plätze waren direkt vor dem Haus. Und die waren immer voll. Wir haben fast nie da parken können, wenn wir die Gesine besucht haben. Das sind so Gebetserhörungen. Das ist auch kein Automatismus, das ist klar. Ja, manchmal singt man und es passiert gar nichts, das ist klar. Aber das sind die Werkzeuge, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und der Petrus, der sagt das mal in seinem Brief, 2. Petrusbrief, wachsen in der Erkenntnis des Herrn. Das sollen wir. Wir sollen, wenn wir alt sind, ich kann ja mitreden, mehr verstehen als früher. Also ich habe mit 17 wusste ich vielleicht das eine oder andere, aber viel wusste ich eben auch nicht. Ja, wachsen in der Erkenntnis des Herrn. Und der Herr sagt Gott selbst einmal in dem Psalmen, Psalm 25, Vers 9, den Sanftmütigen wird er lehren. Das sagt auch etwas über unsere Einstellung. Ne? Also, wenn wir im Zorn die Bibel aufschlagen, ist vielleicht nicht die richtige Haltung. Und was ich natürlich noch vergessen habe, ist das Gebet. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich so 50 oder 60 oder 70 Jahre zurückblicke, die Probleme, auf die Philipp und Marco auch jetzt hinwiesen, darauf könnte ich noch mal hinweisen und möchte sagen, dass das eine alte Krankheit ist, dass die Brüder so schlecht vom Stuhl runterkommen, wenn es darum geht, zu beten. Vielleicht mache ich persönlich zum Beispiel auch den Fehler manchmal, dass ich zu lange bete. Ein Gebet kann auch aus einem Satz bestehen, aus einem Wort kann es bestehen, wenn es aus dem Herzen kommt. Das ist so wichtig. Und im Gebet können wir auch um Wachstum bitten, wenn ich was nicht verstehe. Hiob 34, Vers 32. Ich habe also mir schon eine ganze Reihe Bibelstellen herausgesucht. Was ich nicht sehe, lehre mich. Soll heißen, was ich nicht erkennen kann, was ich nicht verstehe, was mir verschlossen ist, dann kann ich das ins Gebet bringen. Und dann geht das auch nicht so wie beim Automaten, oben was reinschmeißen, unten was rausholen. Aber wir kommen in eine innere Haltung hinein, die Erkenntnis fördert, sodass wir doch da in eine Gemeinschaft kommen, in ein Denken und Fühlen, das ein Denken und Fühlen, das uns Gott näher bringt. So kann man das vielleicht sagen. Und auch im tagtäglichen Leben hilft uns das dann weiter, auch in praktischen Dingen, in Krankheit, in Not, in Schwierigkeiten. Denn es gibt ja viele Menschen, die in Schwierigkeiten sind. Aber dass wir in dieses Fortschrittsdenken hineinkommen, das ist schon sehr, sehr wichtig. Das ist auch eine Grunderfahrung. Ich bin ja noch ein Kriegskind. Ja? Wir sind einmal nachts in den Bunker gegangen. Da haben die Amerikaner geschossen Richtung Gummersbach. Wahrscheinlich so von Garderoth aus oder so, jedenfalls aus der Waldbrüller-Ecke. Die ganze Nacht, da ging das immer wumm, wumm, und dann kamen die Geschosse und die zwitschern. Der Onkel Gustav Herhaus, Reinhards Großvater, der sagte, ja, ich bin das ja noch vom Ersten Weltkrieg gehört, ich weiß, da kann nichts passieren, aber wenn ihr meint, es wäre besser, dann geht mal in den Bunker. Und dann sind die Frauen mit den Kindern, ich krank im Kindermann, ich hatte die Grippe, sind wir dann in den Bunker gezogen nach Biestand. Der ist da, wo jetzt die Baustelle ist. Da ist der Bunker, der ist wahrscheinlich auch noch begehbar. Falls mal, könnte man sagen, noch mal passiert. Also Krieg, ich habe die Amerikaner noch kommen sehen und so weiter und so weiter. Und es war nur, wir hatten die Ausgebombten und vieles, vieles andere mehr. Das kann man sich in unserer Wohlstandswelt gar nicht vorstellen. Und mein Vater war gefallen, meine Mutter stand da mit vier kleinen Kindern. Die Jüngste war 2 Jahre, die Jutta, als mein Vater in Frankreich gefallen ist. 2 Jahre, ich war also 6, ja, und so weiter. Und dann höre, ja, was hat meine Mutter gemacht? Na, abends ist sie mit uns im Wohnzimmer auf die Knie gegangen. Und sie hat gebetet, aber sie hat sofort gesagt, ihr müsst alle beten. Wir haben alle gebetet. Das heißt in dem Falle Jutta natürlich nicht, aber wir 3 Kinder. Und das war nicht der einzige Fall, wo wir gebetet haben. Unsere Mutter uns angeleitet hat, und zu beten. Auch in anderen großen, großen Schwierigkeiten. Also erwägt das mal in euren Herzen, das doch zu machen. Das muss ja nicht so gehen, wie was bei uns, jeder hatte da einen Stuhl oder einen Sessel, vor dem wir knieten. Aber was ich also eine schöne Sitte finde, das Gebet zu lernen, auch innerhalb der Familie, auch in der größeren Familie, dass man sich im Kreis stellt, an die Hände fasst, und dann betet jeder, dem es ums Herz ist. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Und das muss ja auch nicht eine Stunde dauern. Vor allen Dingen dann, wenn jemand fährt, dann 5 Minuten, 10 Minuten. Ohne Gebet und Gottes Wort, geh nie aus deinem Hause fort. Das war auch so ein Verschen, den ich von meiner Mutter gelernt habe. Und solche Dinge. Aber die sind sehr, sehr nützlich in unserem Leben. Und das muss man ja nun auch mal sagen. Je älter man wird, man erlebt so vieles, dass man tragen muss. Das hat man auch irgendwie gelernt. Aber wir können es weitergeben. Das ist das Große. Wir können es weitergeben. Das muss sein. Die menschliche Gemeinschaft kann sehr lange dauern. Wir feiern ja dieses Jahr Goldene Hochzeit. Aber nicht den ganzen Weg. Das ist die andere Seite. Andere feiern keine Goldene Hochzeit. Soweit ich das sehen kann in unserer Familie, sind wir, so Gott will, Thea und ich, die Einzigen in der Herhausfamilie, die Goldene Hochzeit feiern. Die anderen sind alle vorher gestorben. Sagt Oswald Chambers, die Gemeinschaft mit Gott aber, sagt Oswald Chambers, kann Die Gemeinschaft mit Gott kann alle Wege gehen. Diese Gemeinschaft bleibt. Und Watchman Nee hat gesagt, Gemeinschaft bedeutet unter anderem, dass wir bereit sind, Christus von anderen zu empfangen. Watchman Nee, der große chinesische Missionar. Christus von anderen zu empfangen, das heißt Trost, Hilfe, Rat, Ermutigung. Von anderen anzunehmen, dass wir dann auch mal bereit sind zu sagen, was der mir da gesagt hat, Herr, ich möchte es so annehmen, als hättest du es mir gesagt und will mich vielleicht drunter beugen, das kann ja sein. Vor kurzer Zeit, nicht allzu langer Zeit, habe ich im Stadtanzeiger einen Brief gelesen. Ich war von den Socken, ich habe ihn auch noch zu Hause, aber nicht hier. Da stand, da ging es um die Frage, da war ja vor kurzem die Nachricht in der Zeitung, dass 270.000 evangelische Christen und 230.000 katholische Christen die Kirchen verlassen haben. In diesem Zusammenhang war dieser Leserbrief und da schrieb der, das wäre ja auch kein Wunder, dass so viele Christen, schrieb er dann noch, die Kirchen verlassen hätten. Die Menschen hätten ja von den christlichen Inhalten keine Ahnung. Sie wüssten gar nicht, worum es geht. Und ich habe persönlich auch diese Erfahrung in Unterhaltungen mit evangelischen Christen gehabt, dass ich innerlich sozusagen zusammengeklappt bin. Die wissen ja noch nicht einmal, wer Jesus Christus so richtig ist. Was nützt denn das Ganze? Die ganze Eintragung im Pass, Religionszugehörigkeit, EV oder katholisch oder was. Und der Zeitschriften, der Leser, der den Brief geschrieben hatte, stellte sich dann, outete, wie man ja heute sagt, outete sich als Pastor einer Gemeinde, einer evangelischen Gemeinde, sagte, und deswegen bin ich jetzt ausgetreten aus der Kirche. So kann es gehen. Und das glaube ich persönlich auch, dass in dem Maße, wie früher hat man das ja öfter gesagt, ich sage es so halb ironisch, das deutsche Volk, wie dem Volk, dass Deutschland als Volk in höchster Gefahr ist, weil die Fundamente der Bibel, die christlichen Fundamente, die ja noch wirksam sind, in Gestalt der Ehe, in Gestalt eben Artikel 1 Grundgesetz und in vielen anderen Dingen, noch wirksam sind, dass die sich aber immer mehr auflösen und die Menschen auch von diesen Fundamenten, auf denen unsere Gesellschaft ruht, auch keine Ahnung mehr hat, dass dann irgendwann diese Gesellschaft in der Gefahr steht, zu implodieren, möchte ich mal so sagen, in sich zusammenzufahren. Das kann man in bestimmten Fällen sehen, erkennen. Und das ist natürlich nicht unsere Sache. Wir dürfen für alle Menschen beten. Wir dürfen für die Regierungen beten und bitten. Aber wir dürfen, brauchen uns aber auch keine Illusionen machen. Und das muss ich sagen, damit bin ich auch als Kind aufgewachsen, dass die Brüder da immer so ein grundsätzliches Bewusstsein hatten, dass es zwischen den Weltmenschen und den Christen doch eine Distanz gibt, eine Diskanz. Und zu den Christen, da gehörten durchaus die sogenannten Christen in den Systemen, wie das ja auch zum Ausdruck gebracht wurde. Und deswegen müssen wir, wie sagt der Paulus dann, welche solltet ihr dann sein? Wir sollen also dem Herrn Ehre machen und den Menschen die frohe Botschaft verkünden. Das soll eine frohe Botschaft sein. Wir müssen uns aber auch im Klaren darüber sein, wer Gott ist. Dass der sich, das ging mir heute Morgen auch so bei der Anbetungsstunde, dieser herrliche, großartige Gott sendet dann seinen Sohn in diese Welt hinein. Und zwar nicht nur das, sondern noch tiefer. Tiefer noch muss die Liebe gehen, hat sich an unseren Platz gestellt, er hing am Kreuz. In Schmerz und Wehen starb für eine verlorene Welt. Das ist Gott. Und den sollten wir zu unserer Freude, zu unserer geistlichen Gesundung wirklich kennen. Soweit das in unserer Verantwortung und soweit uns das möglich ist durch die Umstände. Deswegen wollen wir noch miteinander beten. Du weißt es ja, wie schwach ich bin, und du verstehst mein Flehen, du stärkest mich. Dein treuer Sinn lässt nie mich ratlos stehen. Ja, immer wieder sehe ich, wie sehr, oh Gott, du liebest mich, mein Schutz, mein Trost, mein Leben. Und viele Lieder, die wir singen, die unterstreichen das, Herr. Und schenke es uns, dass wir wirklich bei dir bleiben. Herr, bleibe du bei uns, halte uns bei dir jeden Tag. Die Gefahren sind groß, die Kämpfe sind manchmal hart, aber wir brauchen nicht nur keine Angst zu haben, sondern wir dürfen gutes Mutes sein. Denn wen haben wir an unserer Seite? Dich, Herr, haben wir an unserer Seite. Und der Vater, er ist unser Vater durch dich geworden. Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. So sagst du in deinem Wort, und wir dürfen das so annehmen, und niemand kann uns von dir rauben. Und so dürfen wir guten Mutes in diese Woche hineingehen und uns dir anbefehlen. Herr, dein Name sei gepriesen, wir befehlen uns deiner Güte an und bitten dich um Bewahrung, auch in der vor uns liegenden Woche. Amen.